And Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate. They don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please, including visits.
Wie nehmen wir in der spanischen Regierung diese Aussagen auf, von denen wir logischerweise durch Sie erfahren haben, während wir auf den Beginn des Gipfels warteten? Nun, gelassen und mit Geduld, oder? Mit gewöhnlicher Geduld und auch einer gewissen Normalität.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dejan und Gregor Fragen nach Frieden. Nach der kurzen Urlaubspause sind wir heute wieder am Start und mit mir, mit Dejan, dem Rundfunkfahrer, und mit Gregor, mit dir, dem Friedensbeauftragten der Pfälzischen Landeskirche. Hallo Gregor.
Hallo, einen schönen guten Morgen.
Ja, wir haben ihn mal wieder im Eingangs-O-Ton gehört. Ich glaube, es war klar zu erkennen, das war der US-Präsident mit einem Statement vor der Presse im Rahmen des NATO-Gipfels. Und hintendran, das war der Mann, der da kritisiert wurde, mehr oder weniger direkt von Donald Trump, das war Pedro Sanchez, der spanische Regierungschef. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, auf dem NATO-Gipfel ist ja Spanien zur Persona non grata erklärt worden von Donald Trump. Wieso, weshalb, warum? Das fassen wir für euch zu Beginn dieser Episode zusammen und wir tun das mit einer Meldung von der Homepage der Wochenzeitschrift Die Zeit, www.zeit.de.
US-Präsident Donald Trump hat sich auf dem NATO-Gipfel im türkischen Ankara erbost über das Verteidigungsbündnis geäußert. Die Allianz habe den USA im Irankrieg nicht geholfen. In diesem Zusammenhang nannte er erneut Italien und Deutschland. Besonders kritisch äußerte sich Trump gegenüber Spanien und nannte das Land einen schrecklichen Partner in der Militärallianz. Er habe US-Finanzminister Scott Bessent daher angewiesen, sämtliche Handelsbeziehungen mit dem südeuropäischen Land einzustellen. Sagte Trump, Spanien stimme nichts zu und man solle das Land nicht mitschleppen. Trump hatte Spanien bereits mehrfach scharf kritisiert, weil die Regierung in Madrid die US-Forderungen an die europäischen NATO-Länder für eine massive Erhöhung der Militärausgaben zurückgewiesen hat.
Ja, Gregor, eigentlich altbekanntes Prozedere von Donald Trump. Wie hast du es erlebt, dieses Statement?
Ja, ich dachte zuerst mal ganz schön hartes Geschütz, ne? Also die Androhung quasi jede Handelsbeziehung abzubrechen, ist ein scharfes Schwert, muss man sagen. Und ich habe erst mal geschluckt und dann ein bisschen nachrecherchiert und festgestellt, okay, Trump formuliert das gar nicht das erste Mal so, sondern es hat er schon vor einem Vierteljahr, hat er das mal gesagt, dass er es Friedrich Merz daneben im Oval Office hat er genauso gedroht, mit Spanien setzen wir jetzt den Handel aus. Beim letzten Mal ist nichts passiert und als ich mich heute Morgen nochmal auf die Folge vorbereitet habe, habe ich nochmal nachrecherchiert, ob es denn irgendetwas gibt aus Seiten der USA, was tatsächlich in die Richtung deutet, und da gibt es de facto gar nichts.
Ja, ich habe in meinem Urlaub ein bisschen gedetoxed Nachrichten und das war eigentlich ziemlich angenehm. Und als ich mich dann jetzt mal ein bisschen eingelesen habe, habe ich erst die Pressemeldung dazu gelesen und habe gedacht, ja okay, das ist ja auch nichts Neues, dass Trump jetzt nicht der größte Spanien-Fan ist. Dann habe ich auf der Suche nach einem Eingangs-O-Ton dieses Statement gesehen und habe gedacht, also das, es ist immer noch unglaublich, finde ich. Das ist, also es ist inhaltlich ein scharfes Schwert, aber es ist auch von der Form her ein unterste Schublade. Und dass das mittlerweile scheint, das haben wir uns irgendwie alle schon so ein bisschen dran gewöhnt. Ne? Das ist halt so. So ist er halt und da muss man sich dran gewöhnen. Und ich finde das nach wie vor, es ist abgrundtief schäbig.
Ja, es ist völlig unterirdisch, natürlich vom Ton her ein absolutes No-Go. Und ich glaube trotzdem, es ist so, wie du sagst, wir gewöhnen uns da schon dran. Ne? Also das ist ähnlich, wie wir ja merken, wie sich politische Sprache zum Beispiel durch die Art und Weise, wie die AfD spricht, nach rechts verschiebt. So verschiebt sich quasi auch der gute Ton und dazu trägt Trump im politischen Gespräch massiv bei. Das tut er ja auch nicht zum ersten Mal, dass er quasi in der Art und Weise über irgendjemanden spricht, jetzt eben über Spanien. Und das ist keine gute Angewohnheit, wenn wir uns daran gewöhnen.
Ja, dann lass uns doch gleich mal reingehen in die erste Kategorie, die Fragen nach drinnen, wo es darum geht, was wir selber uns fragen, wie es uns geht mit dem jeweiligen Thema, über das wir reden.
Fragen nach drinnen.
Gregor, ja, was ist so die Frage, die du dir stellst, so für dich persönlich, mit der du dich beschäftigst in Anbetracht dieser Äußerung von Trump?
Ja, wir haben ja im Eingang nicht nur Trump gehört, sondern auch Sanchez. Und Sanchez' Reaktion war ja sehr gelassen. Also zum einen sachlich gelassen, wenn man die ganze Reaktion anhört, indem er sagt, dass Spanien in einem Defizit im Handelsverhältnis zu den USA steht. Das heißt, die USA exportiert mehr nach Spanien als Spanien in die USA. Und eine Einstellung der Handelsbeziehung wäre von daher viel nachteiliger für die USA als für Spanien. Das ist sicherlich die sachliche Gelassenheit. Und dann ist aber auch so diese menschliche Gelassenheit und diese Haltungsgelassenheit. Und er sagt, wir begegnen dem, das ist das übliche Gebärden, wir begegnen dem mit Ruhe und Geduld. Ja. Und das ist erstmal, finde ich, eine total faszinierende Haltung und eine freundliche Grundhaltung, die aber trotzdem in der Art und Weise total bestimmt bleibt. Und ich muss sagen, ich habe eine gewisse Bewunderung entwickelt in den letzten Monaten für die Art und Weise, wie Pedro Sanchez Politik betreibt, weil es ihm ja gelingt, vor allem gegenüber Trump, nicht nur gegenüber Trump, aber das ist gerade der Haupt-Sparring-Partner, auch gegenüber Netanyahu zum Beispiel, in der Sache total klar zu sein und zum Beispiel deutliche Aussagen zu generieren, was jetzt den Krieg im Nahen Osten neu angeht, den die USA begonnen hat, aber auch immer deutlich zu sein, was Gaza betraf, was jetzt die Annexion in der Westbank angeht, was Libanon angeht und so weiter. Da ist er immer völlig klar in der Sache und gleichzeitig total freundlich, ruhig im Ton, so wie er es jetzt quasi bei dieser Pressekonferenz war. Und ich finde diese Haltung, die Art und Weise, wie er da unterwegs ist, wirklich sehr, sehr faszinierend, wie es ihm gelingt, quasi Widerständigkeit und Freundlichkeit miteinander zu verbinden. Und das bringt bei mir automatisch die Frage mit sich, wie gelingt mir das eigentlich, tatsächlich gleichzeitig in der Haltung völlig klar zu sein, da auch nicht einzuknicken, nicht irgendwelchen schnellen Stimmen quasi, schneller Zustimmung hinterher zu rennen, und trotzdem total freundlich zu sein, trotzdem total zugewandt zu bleiben. Ja, du hörst meine Faszination, Dejan.
Ja, ja, absolut. Eine kurze Rückfrage. Hast du diese Ruhe und diese Gelassenheit, ist das für dich in erster Linie deeskalierend und Zugewandtheit? Oder ist das auch so ein bisschen bewusst die kalte Schulter und so ein bisschen, wie soll ich sagen, könnte es vielleicht auch so ein bisschen arrogant wirken auf den US-Präsidenten, ne? Wir begegnen dem sehr gelassen und das tangiert uns gar nicht. Wie hört sich das für dich an?
Ja, also es kann durchaus sein, dass das auf den US-Präsidenten so wirkt, zumal er sich da auch nicht zu schade ist, die eine oder andere Spitze tatsächlich zu bringen. Also er hat unlängst quasi den größten Kontrahenten innerhalb der USA getroffen, einen demokratischen Senator, fällt mir leider gerade der Name nicht ein, was ja schon quasi ein starkes Zeichen ist und dementsprechend kann das schon auch als eine kalte Schulter vielleicht wahrgenommen werden, aber ich erlebe es eigentlich eher als in Zugewandt bleiben und als so eine grundsätzlich deeskalierende, ist vielleicht ein starkes Wort, wenn ich jetzt sage, versöhnungsorientierte Haltung. Mhm. Und das kommt aber noch ein bisschen aus einer anderen Ecke auch. Also Sanchez ist in Spanien nicht in der absoluten Mehrheit, sondern er regiert in einer Minderheitsregierung. Ja, also nicht nicht mit einer absoluten Mehrheit. Und es gibt ganz starke Kritik an ihm, vor allem aus konservativen Kreisen. Und ein Hauptkritikpunkt ist, dass er eine Amnestie für die Separatisten aus der Region um Barcelona ausgesprochen hat. Also gab es ja vor einigen Jahren mal Separationsbemühungen. Und die Vorgängerregierung hat es sehr, sehr scharf gehandhabt. Und er hat eine Amnestie für die Beteiligten ausgesprochen. Was ich auch als eine Art von Versöhnungsorientierung, also quasi in Konflikt, den es gab, auch wieder zur Ruhe zu bringen, verstehe. Und das ist so das Gesamtbild, aus dem ich diesen Eindruck entwickle. Und gleichzeitig gibt es natürlich immer auch diejenigen, die sagen, mit aller Härte und mit aller Stärke und es gibt kein Zurück und so weiter, die das eben entsprechend auch sehr kritisch sehen.
Aber ist ja im Grunde nur noch mal eine weitere positive Würdigung seiner Haltung, weil er als Regierungschef in einer Minderheitsregierung ja umso mehr eigentlich angewiesen ist, darauf sich Mehrheiten zu suchen und Mehrheiten zu finden. Und das ist, ja, ich würde, also Bewunderung hast du gesagt und das finde ich eigentlich ein gutes Wort. Also ich habe mich gefragt, wie würde ich denn, wenn ich vom mächtigsten Mann der Welt, jetzt nicht zum ersten Mal, aber zum wiederholten Male angegangen werden würde, so scharf vor aller Öffentlichkeit und jetzt bin ich Regierungschef dieses angegriffenen Landes und ich trete da auch vor die Presse und werde natürlich dazu gefragt, wie ich darauf reagieren würde, ich wüsste es nicht. Also ich würde, denke ich, nicht so zurückschießen wie Trump aus der untersten Schublade. Aber ob ich so gelassen und ruhig bleiben könnte, ich weiß es gar nicht. Also ja, ich finde es auch bewundernswert, dass er das so macht. Und ich glaube, Haltung ist generell etwas, hoffe ich, was Menschen oder was eine sehr wichtige Eigenschaft ist für Politiker. Speziell für Menschen allgemein, aber auch für Politiker. Weil ich glaube, wenn man, so geht es zumindest mir, wenn da jemand ist, der muss nicht meine Meinung vertreten, aber wenn ich merke, der hat eine gute Haltung und der steht zu dem, was er sagt, dann nötigt mir das immer einen gewissen Respekt ab und ja, teilweise auch eine gewisse Bewunderung. Da würde ich das Stichwort aufgreifen, was du gesagt hast.
Ja, und ich finde, die Haltung ist tatsächlich politisch sehr wirkmächtig. Und da würde ich gerne hinschauen in unserer nächsten Kategorie, Fragen nach dazwischen, wo wir überlegen, was hat das mit Zusammenleben zu tun? Und würde gerne einmal gucken, was macht quasi diese Art von Haltung mit unserem politischen Zusammenleben?
Fragen nach dazwischen.
Ja, Gregor, du hast es angerissen, die zweite Kategorie und worauf du gucken möchtest, dann bitte.
Ja, ich finde es total spannend, jetzt mal zu gucken, was macht eigentlich diese starke Haltung mit den Zustimmungswerten von Pedro Sanchez. Und das muss man ein bisschen differenzieren. Ich habe ja gerade schon gesagt, er ist in einer Minderheitenregierung in Spanien und hat auch viel Kritik, der er in Spanien ausgesetzt ist. Aber erstmal macht ihn das auch international vor allem total beliebt. Also er hat einen der größten politischen Instagram-Account als Personen, 1,7 Millionen Follower, mit denen er da unterwegs ist, wo er eine ganz große Fanbase, sage ich mal, hat. Menschen, die ja, denen es vielleicht ein bisschen ähnlich geht wie mir, dass sie das, was er machen, ziemlich gut finden. Und es gibt aktuell, also ich habe jetzt nichts gefunden, was aktuelle Wahlumfragen angeht in Spanien und wie es sich quasi aktuell ganz genau in Zahlen dort entwickelt. Aber man konnte ganz gut sehen als Vergleichswert, dass so eine starke Haltung gegenüber Trump, der ein Unrecht fordert, durchaus honoriert wird. Und zwar hat man das gesehen bei den letzten Premierwahlen in Kanada. Mhm. Da hat der Vorgänger, auch Sozialdemokrat, des jetzigen Premiers Mike Carney, das war damals Justin Trudeau, der war quasi von den Wahlumfragen her total schwach und die Konservativen lagen massiv oben. Und dann drohte Trump mit dem Handelskrieg gegen Kanada und Trudeau hat ähnlich wie jetzt gerade Sanchez, ganz klare Kante gegenüber Trump gezeigt. Und das ist ihm extrem hoch angerechnet worden. Also das war eine Haltung, mit der er sehr viel Zustimmung innerhalb quasi der kanadischen Bevölkerung erhalten hat. Und worauf ich hinaus will, ist, dass Haltung wählbar ist. Dass Haltung zustimmungsfähig ist. Dass Haltung eine Wirkmacht hat, würde ich fast sagen.
Und ich höre da so ein bisschen raus, oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich höre da so ein bisschen raus, dass das etwas ist, was du bei anderen, ich sag mal uns näherstehenden Politikern, zumindest regional gesehen, vermisst.
Ja. Ja, kurz gesagt, ja. Also ich habe schon den Eindruck, dass es in der politischen Mitte oder in der Mitte der Parteienlandschaft immer wieder die Versuche gibt, mit irgendwelchen Äußerungen, gerade in Richtung Migration und so weiter, quasi am rechten Ende auf Stimmenfang zu gehen und sich auch von inhaltlichen Positionen damit zu verabschieden, für die eine Partei eigentlich mal stand. Also ich finde gerade innerhalb der CDU diesen Umschwung von einer ziemlich deutlichen empathischen Haltung 2015 Merkel, wir schaffen das, wo ja wirklich eine Haltung auch zugrunde lag, hin zu dem jetzigen Prinzip, wie es unser Innenminister fährt mit Grenzkontrollen und Generalbeschuldigungen und so weiter. Das ist halt ein echt harter Twist. Und ich habe schon den Eindruck, dass das viel damit zu tun hat, dass man eben versucht, am rechten Rand nach Stimmen zu fischen und dafür bereit ist, auch eine gewisse Haltung aufzugeben.
Ja, also ich glaube, weil man halt gemerkt hat, dass einem da viele, viele Stimmen abwandern. Ja, und jetzt, das ist sozusagen die Taktik zu sagen, jetzt versuchen wir irgendwie, es ist zumindest mein Eindruck, Positionen zu imitieren oder zu übernehmen und quasi die Kopie zu sein von der AfD, aber dann wählen die Leute halt dann doch vielleicht eher das Original. Ne? Also der Erfolg ist ja überschaubar. Ja. Aber klar, ich meine, gut, bei Merkel die war natürlich schon eigentlich im Grunde genommen, haben ja viele gesagt, auch eine sehr sozialdemokratische Kanzlerin. Aber was ich noch sagen wollte bei Haltung und einem Nein zu Vorgaben, die die USA machen, das sieht man, finde ich, auch bei Gerhard Schröder, der ja jetzt auch nicht unumstritten war und ist, aber als Kanzler. Aber wenn man zurückblickt auf seine Amtszeit, das, was immer eigentlich genannt wird als positives Beispiel, ist sein Nein zum Irakkrieg damals. Ja, diese klare Haltung, die auch nicht populär war auf der anderen Seite des Atlantik, aber das war auch so ein Punkt, wo ich denke, ja, da hat er Haltung gezeigt und das ist ihm hoch angerechnet worden. Und ich glaube, generell könnte ich mir vorstellen, dass Menschen ja sich danach sehen, dass es da jemanden gibt, der eine klare Haltung zeigt, weil alles so sprunghaft geworden ist und es so viele Wendungen macht. Und das ist wie so ein Geländer, habe ich manchmal den Eindruck, für Menschen. Wenn da jemand ist in Führungsverantwortung, der Haltung zeigt, an dem kann ich mich orientieren. Das muss ich nicht alles gut finden vielleicht, was der sagt, aber ich merke, das ist trotzdem so eine Art Orientierung, so eine Art Geländer, an das ich mich irgendwie halten kann.
Gerade das Beispiel, was du gemacht hast mit Gerhard Schröder, ne? Das war die Zeit, als ich gerade, ich weiß nicht, wann war das, 2003, glaube ich, Anfang der 2000er,
ja, Anfang der 2000er irgendwann, ja.
Das war die Zeit, wo ich gerade angefangen habe, aktiv Politik zu beobachten quasi. Und ich weiß noch, wie erleichtert ich war, als diese Aussage kam, dass wir eben nicht mit in den Krieg ziehen. Wie das tatsächlich auch das hat vielleicht sogar mein ganzes politisches Grundverständnis geprägt, dass das möglich ist, das zu sehen. Also das fand ich damals echt eine starke Haltung. Merkel mag von ihrer Orientierung an vielen Stellen vielleicht sozialdemokratisch geprägt gewesen sein, aber wenn man ihre Biografie, die sie nach ihrem Amt veröffentlicht hat, einmal reinliest, da beschreibt sie schon gerade um diese Fragen, dass eben die Haltung auch, mit der sie im Pfarrhaus groß geworden ist, also eine grunddezidiert christliche Haltung, eben massiv eine Rolle spielt für diese Entscheidungen. Ne? Und das finde ich mega spannend, eben gerade, weil die CDU ja dieses C vorn stehen hat, ja, und damit sich aufstellt für christliche Werte, die es mir an der einen oder anderen Stelle wirklich schwerfällt zu erkennen in der Politik, die da gemacht wird.
Ich wollte Merkel auch gar nicht irgendwie absprechen, dass sie das aus einer Haltung heraus gemacht hat. Nur wollte ich sagen, dass Friedrich Merz, der ja schon früher ihr Widersacher gewesen ist, dass der halt sozusagen an einem anderen Rand der CDU beheimatet ist, ne? Und von daher natürlich auch dieser große Gap jetzt sozusagen entsteht. Aber ich glaube, Haltung ist auch, das wollte ich noch sagen, wo wir bei der SPD sind, der Grund, warum Boris Pistorius zum Beispiel, der ja eigentlich eine sehr unpopuläres, also oder von seinem Amt her auch eher unpopuläre Entscheidungen verkünden muss, mit dem Wehrdienst und so weiter, warum der immer noch, glaube ich, wenn ich das richtig weiß, auf dem Politbarometer-Ranking der beliebteste Politiker ist. Immer noch und seit, weiß ich nicht, wie vielen Monaten schon oder Jahren, weil die Leute bei ihm, glaube ich, eine klare Haltung erkennen. Auch wenn er für sie unbequeme Positionen vertritt oder vertreten muss. Das bringt ihm viele Punkte ein, denke ich.
Ja, und ich finde es tatsächlich total spannend, weil ich glaube, auch Friedrich Merz hat eine klare Haltung. Die ist halt ganz anders jetzt als die meine. Aber ich finde die Art und Weise, wie er unterwegs ist, die ist ja schon konsistent. Also da ist ja schon sowas erkennbar wie eine Regelmäßigkeit, wie ein Durchhalten von diversen Werten, für die er eintritt. Aber das sind eben Werte, die im Gelebten in meiner Wahrnehmung immer wieder auch in Kollision geraten mit eigentlich so gesellschaftlichen akzeptierten Grundwerten, also sowas wie Gleichberechtigung, ne? Würde ja, er ja vermutlich nicht aktiv sagen, nee, wir wollen keine Gleichberechtigung mehr. Aber es gibt immer wieder Aktionen, die er macht. Also Beispiel jetzt aktuell die Entscheidung, dass nur noch 9 Monate lang Elterngeld möglich ist und dann der Wechsel stattfinden muss. Ja, was quasi, ja, ich habe Beiträge gesehen, wo Frauen davon sprechen, ja, wie ist es dann, ich will als Mutter stillen. Vielen Dank, Herr Merz, soll das jetzt mein Mann machen. Ja, also wo ganz viel verunmöglicht wird. Ist vielleicht kein gutes Beispiel gerade, aber
na, erschwert wird, so sagen wir es so, ne? Erschwert wird.
Also wo irgendwie das Handeln doch nicht passt zu dem, was er offiziell irgendwie sagen würde, gefühlt.
Genau, und da ist es nicht konsistent, ne? Also und da denke ich, dass da gibt es schon noch viele Antennen der Menschen dafür, dass sie merken, dass es irgendwie nicht, da ist nicht das drin, was draufsteht draußen. Oder nicht immer das drin, was draufsteht draußen.
Ja. Und vielleicht wirkt genau das als Haltung, wenn man diese Konsistenz tatsächlich feststellen kann. Und da habe ich den Eindruck, ist Pedro Sanchez gerade total stark. Natürlich aus einer sehr entfernten deutschen Perspektive auch. Ne? Das muss man auch sagen.
Ja, ich habe einen abschließenden Punkt dazu noch, was ich sehr inkonsistent finde, ist, ich weiß nicht, vielleicht hast du was gelesen dazu, ich habe nichts gefunden, dass irgendein anderer europäischer Regierungschef irgendwas gesagt hätte zu dieser Thematik, beziehungsweise dem Pedro Sanchez zur Seite gesprungen wäre. Was ich dann auch als die europäische Gemeinschaft, als Wertegemeinschaft mich auch ein bisschen daran zweifeln lässt. Na, also ich meine, jetzt muss man vielleicht nicht unbedingt erwarten, dass jemand hingeht und sagt, Trump, was redest du da für dummes Zeug? Jetzt mäßige dich mal und du bist voll der Superhonk. Aber ich habe gar nichts gelesen. Ich weiß nicht, ob du was gefunden hast oder was wahrgenommen hast dazu, dass irgendein Regierungschef gesagt hätte, also ein bisschen beschwichtigend wie soll ich sagen, in den Austausch gehend sich da geäußert hätte und dem spanischen Ministerpräsidenten so ein bisschen zur Seite gesprungen wäre. Hast du was dazu gefunden oder gelesen?
Ich habe kein Statement eines hochrangigen politischen Vertreters, eines Staatschefs oder so gefunden. Ich habe wahrgenommen, es gab eine Reaktion aus der EU-Kommission, die ja quasi für die Handelsbeziehungen zuständig ist, in dem Sinne, dass sie sagte, es gibt bestehende Verträge und die USA ist verpflichtet, sich an diese Verträge zu halten und wir werden dafür eintreten, dass die Verträge auch gegenüber Spanien eingehalten werden. Und das war meines Wissens die Äußerung eines hohen Beamten der EU-Kommission, aber jetzt auch nicht absolute Chefetage.
Ja, und es ist ja mehr so ein juristisches Ding, ne? Also da gibt es Verträge und wir werden dafür sorgen, dass die eingehalten werden. Das ist so formal, würde ich sagen, ne? Aber ja, okay. Also ja. Vielleicht abschließend zu der zweiten Runde, diese Inkonsistenz auch innerhalb der Europäischen Union.
Naja, und damit verbunden aber tatsächlich ja auch eine Frage nach Haltung an dieser Stelle. Weil ich das schon signifikant finde, gerade wie du es vor uns nochmal aufgemacht hast, diese verbale Entgleisung, die da drin liegt. Ne? Also man könnte ja auch einfach nur hingehen und ohne jetzt in der Sache da in den großen Widerspruch zu gehen und sagen, dieses Wording ist für den politischen Kontext, in dem wir unterwegs sind, völlig unangemessen.
Ja, genau. Das wär ja eine auch aufs Formale oder auf die äußere Form beschränkte Äußerung, aber immerhin. Ja. Gut, dann schauen wir noch, auch in Anbetracht der Zeit, auf unsere dritte Kategorie, den Fragen nach dazwischen, wo es so um die religiöse, ethisch-spirituelle Dimension geht des Themas. Und dazu hören wir natürlich auch erst nochmal unseren wunderschönen Jingle.
Fragen nach drumrum.
Gregor, du hast im Vorgespräch einen Punkt aufgemacht, ein Zitat, was du in dieser Kategorie gerne bringen würdest. Und das fand ich sehr interessant. Erzähl doch nochmal davon.
Ja, und zwar habe ich in der Vorbereitung einen deutschsprachigen Analysten gehört, der die Situation um den spanischen Ministerpräsidenten und denen seine politische Biografie, Beliebtheitswerte und so weiter ein bisschen einordnet. Und da gibt es einen Ausschnitt, wo er eine kurze Einblendung macht, und zwar in den Social Media Account von Pedro Sanchez in ein Reaktionsvideo. Und zwar folgende Situation zugrunde legend: Spanien hat an die 500.000 Geflüchtete ermöglicht, quasi in Spanien eine staatliche Anerkennung zu finden. Und das hat sehr viel Widerspruch ausgelöst, explizit auf der Plattform X, und zwar vom Chef persönlich von Elon Musk, der Sanchez darauf als einen radikalen Menschen bezeichnet hat und als Faschisten und als Verräter und tralala, alles Mögliche hat er da reingepasst, also auch vom Wording völlig unter der Gürtellinie. Und dann reagiert Sanchez darauf und fragt, seit wann ist menschlich sein eigentlich radikal? Seit wann ist empathisch sein eigentlich radikal? Und der Analyst, den ich gehört habe, sagte dann, wenn wir in einer Zeit leben, in denen es radikal ist, menschlich und empathisch zu sein, dann müssen wir radikal menschlich und empathisch sein, um aus diesen Zeiten wieder rauszukommen. Dieses Zitat fand ich sehr ansprechend.
Weil es zwei, also auf mich klingt es sehr catchy oder ansprechend, weil es zwei Worte zusammenbringt, die erstmal anscheinend nicht zusammenpassen. Radikal ist ja eher negativ konnotiert, also zumindest für mich, und empathisch eher positiv. Und ja. Das jetzt so zu bringen, in dem Sinne, dass wir halt, da müssen wir noch viel, 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 viel empathischer sein, wenn wir das irgendwie überwinden wollen, weil der Weg, den wir so gehen, führt dann doch eher in eine Sackgasse, gefühlt. Du wolltest noch einen theologischen Gedanken damit verbinden, hast du im Vorgespräch gesagt.
Ja, ich mache es vielleicht am besten mal an einem Bibelvers fest, der, finde ich, ganz gut dazu passt. Römer 12, 21, da steht, lasst euch nicht vom Bösen überwinden, sondern überwindet das Böse mit Gutem. Dieses Festhalten an diesen Werten, gerade in der Kritik, dieses Leben trotz dessen, also dieses das gute Leben wollen, trotz dessen, dass wir in einer Welt sind, wo immer wieder das Böse da ist, das finde ich hat eine zutiefst theologische, zutiefst spirituelle Dimension. Und das, was wir ja auch im Leben Jesu so finden, wenn er zum Beispiel in der Bergpredigt dann sagt, dieses Beispiel mit haltet die andere Wange hin. Ne? Da geht es ja nicht darum, sich verprügeln zu lassen, sondern es geht darum, quasi einen Weg des Widerstands zu finden, der auf Gewalt, die man selber erfahren hat, nicht mit Gewalt reagiert. Und das, finde ich, steckt auch in diesem Zitat, ne? Also Radikalität in der Empathie, Radikalität im Menschlichsein, das, finde ich, ist zutiefst, also für mich ist das zutiefst kompatibel mit dem, was ich selber glaube und theologisch für richtig halte.
Ja, ich glaube, dass Jesus hat ja nie gesagt, dass es einfach ist, dass es ein Wellnesswochenende ist, Christ zu sein und entsprechend zu leben. Ne? Wie du sagst, er hat gesagt, haltet die andere Wange hin, stellt euch nicht selbst immer so in den Mittelpunkt, dient einander, also seid für den anderen da. Weil ich glaube, das ist für mich ist das immer so wie, also Jesus unterscheidet zwischen dem, was gut ist und dem, was bequem ist, also zumindest kurzfristig. Ne? Also kurzfristig bequemer als jemandem zu vergeben zum Beispiel, wäre es ja in die Konfrontation zu gehen, ne? Und irgendwie Stärke zu zeigen und sozusagen jemandem irgendwas heimzuzahlen, was er einem angetan hat. Zu vergeben ist unter Umständen deutlich schwieriger, weil ich sagen muss, ich trete ein bisschen von meinem eigenen Stolz zurück und ich suche das Gespräch mit dem anderen und versuche da irgendwie eine Lösung zu finden, aber mittel- und langfristig ist es halt gut und sinnvoll und richtig, diesen Weg zu gehen, weil, müssen wir bei dem Beispiel zu bleiben, dann eben keine Gewaltspirale entsteht, sondern man versucht, diese Gewaltspirale möglichst schnell zu durchtrennen und damit hinten raus mittel- und langfristig den besseren Weg zu gehen. Ich habe das gerade an dem Beispiel mit der Sonnenmilch. Ich habe gestern die Hausandacht bei uns im Haus gehabt und habe das an dem Beispiel mit der Sonnenmilch gemacht, weil ich gerade im Urlaub war. Ich hasse Sonnenmilch. Ich finde, das ist so klebrig und ekelig. Und ich habe das Gefühl, die Haut wird den ganzen Tag nicht unklebrig, sondern die bleibt einfach immer so ein bisschen. Trotzdem würde ich nicht auf die Idee kommen, mich nicht einzucremen, weil es im ersten Moment, kurzfristig wäre es natürlich angenehmer, sich nicht einzucremen. Aber hinten raus ist es natürlich viel schlechter, sich nicht einzucremen, weil man dann einen fetten Sonnenbrand bekommt. Es ist jetzt vielleicht sehr runtergebrochen, aber das ist so das, was für mich in diesen Herausforderungen oder Forderungen der Bergpredigt immer drinsteckt. Ne, das ist etwas, wo wir am Anfang denken, ich halte doch keinem die andere Wange hin, wenn der mir eine runterhaut. Ne, ich habe doch Stolz, ne? Ich halte ihm doch nicht die andere Wange hin, dass er mir dann vielleicht auf die auch noch hauen kann. Aber ich glaube, dass Jesus eben unterscheidet zwischen dem, was bequem, richtig, gut ist, bequem mit Blick auf den eigenen Stolz und so weiter, und dem, was gut ist, also was hinten raus das bestmögliche Ergebnis bringt.
Das ist, glaube ich, schon eine relevante Unterscheidung, die man auch sehr gut in die Gegenwart übertragen kann. Ne?
Also, ja, absolut.
Dass wir ein langfristiges Denken brauchen, persönlich, spirituell, theologisch, politisch und so weiter. Und in dem Vers mit der anderen Wange, da geht es ganz explizit nicht um die Frage nach Stolz, sondern um die Frage nach Würde. Weil der erste Schlag, der da beschrieben ist, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, das ist ein Entwürdigungsschlag. Also musst dir vorstellen, zwei Personen stehen sich gegenüber, die eine Person will die andere schlagen und sie schlägt auf die rechte Wange. Wenn sie mit der rechten Hand schlägt und die linke ist tabu, weil die hat man damals verwendet, um sich quasi den Hintern abzuwischen, ne? Wenn du mit der rechten Wange schlägst, dann ist das ein Rückhandschlag. Mit der rechten Hand auf die rechte Wange ist ein Rückhandschlag. Und das ist ein Demütigungsschlag, der da beschrieben ist, der kulturell total üblich war, der dazu dient, quasi als Mann deine Ehefrau zu züchtigen oder deine Kinder in der damaligen Gesellschaft. Oder, und das ist damals der politische Kontext, die Römer schlagen so die Menschen in ihren besetzten Gebieten, um quasi sie an ihren Platz zu verweisen. Und die andere Wange hinzuhalten, macht aus dem Rückhandschlag einen Faustschlag. Also bringt auf eine andere Ebene. So wie quasi zwei römische Soldaten sich gegenseitig schlagen würden oder zwei jüdische Männer sich gegenseitig schlagen würden. Und in dieser Geschichte geht es darum, widerständig, ohne selbst Gewalt anzuwenden, Würde wiederherzustellen. Und das ist, finde ich, ein Aspekt, der gerade auch in dieser Haltung radikaler Menschlichkeit, radikaler Empathie total mitschwingt. Denn wenn ich aufhöre, empathisch zu sein, wenn ich aufhöre, menschlich zu sein, dann nehme ich nicht nur den Personen, denen ich begegne, in Teil von Würde, sondern vor allen Dingen mir selber.
In Anbetracht der Zeit und in Anbetracht der guten Tradition, wie ich finde, am Ende immer noch einen Wunsch zu äußern, würde ich dich gerne fragen, Gregor, was wünschst du dir für die Zukunft?
Mehr Empathie und mehr Menschlichkeit. Das einfach heute. Ich glaube, das ist tatsächlich realistisch, dass das geht. Wir brauchen mehr Menschen, die das leben. Aber ich glaube, die Bewegung ist möglich in die Richtung.
Ja, ich würde vielleicht noch einen Schritt, noch zurückgehen. Das ist vielleicht, man könnte sagen, es ist zu klein, der Wunsch. Aber ich würde sagen, ich fände es schon gut, wenn wir es schaffen würden, verbal erstmal, nicht nur der US-Präsident, da ist es, glaube ich, illusorisch, dass das geschehen wird. Aber wenn wir alle versuchen würden, verbal ein bisschen mehr abzurüsten, ja, das geht schon damit los, wenn wir sagen, dass jemand gegrillt wurde oder jemand zerlegt wurde, wenn es darum geht zu beschreiben, dass jemand in einer Diskussion die besseren Argumente hatte oder so. Das finde ich auch immer schon sehr martialisch und da geht's schon los. Gut, in diesem Sinne hören wir uns wieder in 4 Wochen, denn so wie ich vor 2 Wochen im Urlaub war, Gregor, bist du in 2 Wochen im Urlaub.
Ja, und ich freue mich sehr drauf. Und wünsche allen da draußen ebenfalls eine wunderbare Sommer- und Urlaubszeit. Friede sei mit euch.
Und dir einen schönen Urlaub, Gregor. So viel Zeit muss auch sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Dejan und Gregor. Fragen nach Frieden.